Bits, Bytes und Blockchains.
Die Blockchain-Technologie vereinfacht eine Datenbank mit fortlaufendem Informationszuwachs, wird dezentral von vielen TeilnehmerInnen gleichzeitig verwaltet. Verschlüsselungsalgorithmen verhindern Manipulation und Fälschung. Eine Blockchain macht zentrale Plattformen, Banken, Konzerne wie eBay, Amazon und Bezahlplattformen wie zum Beispiel PayPal obsolet. Es gibt keine zentralen Knotenpunkte mehr. Hierbei ergibt sich auch ein Vorteil für geistiges Eigentum. Aber auch wirtschaftspolitische Anspannungen sind damit verbunden. Beispielsweise ist es verboten, mit chinesischen Kryptowährungen zu handeln. Auch Regierungen wie die USA wollen auf den Markt verstärkt Einfluss nehmen. Große Preisschwankungen gehen mit Kryptowährungen einher. Auch das Zinstief der Eurozone steigert die Nachfrage nach Kryptowährungen.
Zu Gast ist bei uns Professor Dr. Omler. Er ist Professor für bürgerliches Recht, Handels- und Wirtschaftsrecht sowie Bankrecht und Rechtsvergleichung am Institut für das Recht der Digitalisierung in Marburg.
Dann erstmal guten Morgen, Herr Professor Dr. Omler.
Guten Morgen, grüße Sie.
Was hat Sie zu Ihrem Forschungsprojekt Blockchain und Recht geführt und welche neuen Erkenntnisse konnten Sie bereits erzielen?
Wir haben schon am Institut für das Recht der Digitalisierung in Marburg schon relativ lange im Bereich Wirtschaftsrecht und Digitalisierung geforscht, gerade im Bereich Fintech, also dieser modernen digitalen Finanzdienstleistungen, etwa RoboAdvice oder Intertech oder andere Angebote, die halt unter besonderer Einbeziehung von modernen digitalen Technologien, Finanzdienstleistungen anbieten und quasi in das 21. Jahrhundert führen. Und in diesem Kontext sind wir immer wieder über Fragen der Blockchain-Technologie darauf gestoßen, weil es hierfür letztlich in Deutschland wie in vielen anderen Ländern auch keine Rechtsregeln gibt. Daraus hat sich die Idee eines neuen Forschungsprojekts entwickelt und wir hatten das Glück, dass das Bundesjustizministerium uns hierfür ein ganz eigenes Projekt mit eigenen Projektmitteln zur Verfügung stellt, sodass wir jetzt hier in Marburg in den Jahren 2020 bis 2023 exklusiv für den deutschen Gesetzgeber die Rechtsfragen der Blockchain-Technologie erforschen können.
Wunderbar. Wie betrachten Sie die Zukunft des Rechts? Weil zum Beispiel die Definition von Eigentum im digitalen Zeitalter lässt sich ja nicht so leicht vereinbaren mit dem Prinzip des Nationalstaats. Also wir haben ja in Deutschland das BGB oder in Frankreich den Code Civil. Aber wie lässt sich das vereinbaren? Warum gibt es noch keine einheitliche europäische Lösung in dem Sinne?
Das Problem, dass es noch keine einheitliche europäische Lösung gibt, ist, dass wir zum einen bei diesen Blockchain-Phänomenen Token, also als einzelnen Rechtsobjekten auf dieser Blockchain, ein relativ neues Phänomen sehen. Das heißt, global in allen Ländern dieser Welt stehen die Gesetzgeber vor der Herausforderung, hierfür geeignete Regeln zu finden. Das heißt, es müsste was Neues geschehen. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, dass die Europäische Union nur insoweit Regeln geben darf, als die Mitgliedstaaten ihr diese Befugnis übertragen haben. Man nennt das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung. Das heißt, die EU braucht überhaupt eine Kompetenz, um in diesem Bereich tätig zu werden. Und das Problem für Eigentum im Privatrecht ist, dass die Europäische Union keine einheitliche Kompetenz hat, für ein generelles Privatrecht zu schaffen, also den Code Civil oder das BGB, durch eine EU-Kodifikation abzulösen. Die EU darf nur in bestimmten Einzelbereichen hier tätig werden, etwa immer dann, wenn es einen Finanzmarktbezug hat, um jetzt sehr vereinfacht zu sprechen. Und das ist einer der Gründe oder wahrscheinlich der Hauptgrund, warum es auf EU-Ebene keine passende Regelung dazu gibt und vielmehr im Moment zumindest noch die Mitgliedstaaten der EU hierfür eine Regelung finden müssen.
Also man merkt hier auch schon, dass das Feld des Rechts auch immer ein politisches ist. Wie lassen sich rechtliche Maßnahmen gegen diese Dezentralität der Blockchain-Technologie erklären? Also wenn beispielsweise Staaten wie die USA, China oder El Salvador, haben wir jetzt auch in den Medien schon gesehen, wirtschaftspolitisch mitmischen wollen, also scheinen die da schon so eine gewisse Ambivalenz oder so eine gewisse Angst vor dieser Dezentralität zu haben? Oder ist es nur eine Reaktion darauf? Oder wie lässt sich das so langfristig erklären?
Man sieht durchaus, dass wir ein global einheitliches Phänomen haben, weil die Blockchain-Technologie ist eigentlich etwas inter- bis transnationales, was zunächst gar nicht an einem bestimmten Ort festgemacht werden kann. Das heißt, wirklich global in ganz vielen Ländern der Welt eine ähnliche Herausforderung für die Staaten und für den Gesetzgeber. Auf der anderen Seite sieht man, wie Sie eben schon angerissen haben, dass die unterschiedlichen Länder, etwa die USA, China, El Salvador, aber auch europäische Länder wie Liechtenstein, Malta, Luxemburg oder größere EU-Staaten ganz unterschiedlich darauf reagieren. Entweder nach vorne preschen, nehmen wir das Beispiel Liechtenstein. Liechtenstein ist mindestens mal europaweit, vielleicht sogar weltweit, sehr früh als Vorreiter für die Regulierung der Blockchain-Technologie auf den Markt getreten. China hingegen spielt eine gewisse Sonderrolle. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die chinesische Regierung da gewisse Bedenken hat, was die Kapitalverkehrskontrollen bei dem Grenzübertritt von Kapital ins Ausland angeht, aber auch was die Kontrollierbarkeit von Zahlungsströmen im Inland betrifft. Da hat so eine Blockchain von der Grundidee natürlich ein gewisses Risiko, wenn das zu dezentral ist. Die USA haben eine gewisse Sonderrolle, weil der Dollar die Leitwährung der Welt ist. Und daher haben die USA natürlich eher so ein bisschen die Möglichkeit, sich im Sessel zurückzulehnen und zu schauen, was nachher funktioniert. Denn sie haben einfach eine sehr, sehr starke Marktmacht in diesem Währungsbereich. Andere Länder hingegen experimentieren mehr. Wir sehen im Prinzip in diesen ganz unterschiedlichen Antworten auf das gleiche Phänomen, dass alle Länder sich wirtschaftspolitisch, aber auch politisch in unterschiedlichen Situationen befinden und oder zumindest sehen und da einen anderen Markenkern bedienen wollen. Nehmen wir die kleinen EU-europäischen Länder wie Liechtenstein, Malta oder auch Luxemburg, die so voranpreschen mit einem Regulierungsvorschlag. China, das sehr, sehr restriktiv ist in den letzten Jahren, bis zum Verbot hingeht, und die USA, die eher die Layback-Variante fahren, nach dem Motto, wir sind das Land der Leitwährung dieser Welt.
Ja, also Blockchain scheint natürlich mehr als ein Trend zu sein. Also Laien tauschen sich in Communities darüber aus. Trotzdem sind ja auch die Chancen und Risiken nicht so ganz klar. Woher kommt das? Also woher kommt das, dass diese Blockchain-Technologie so hochvolatil ist oder auch so unsicher? Und meinen Sie, dass es auch mehr als ein Trend ist? Und wie kann sich das ändern, dass es halt sicherer wird?
Die Blockchain-Technologie als solche, würde ich jetzt mal als These wagen, ist gar nicht unsicher. Die ist erfunden worden, übrigens nicht durch Satoshi Nakamoto oder durch die Bitcoin-Blockchain, mit der das häufig gleichgesetzt wird, sondern schon Anfang der 90er Jahre, 1991, durch zwei US-Amerikaner, die Grundidee erfunden haben. Und die Grundidee lautet, dass wir im Prinzip das gemeinsame Halten und Verwalten von Daten sicherer machen wollen. Normalerweise ist eine klassische Datenbank so aufgebaut, dass es eine zentrale Institution gibt, die diese Datenbank verwaltet und die daher auch den alleinigen Zugriff letztlich hat und manipulieren könnte. Wir müssen also diesem Datenbankverwalter ein großes Vertrauen entgegenbringen, um zu wissen oder zumindest zu hoffen, dass unsere Daten, die dort verwaltet werden, nicht geändert, missbraucht oder sonst aus unserer Sicht unzulässig benutzt werden. Und die Blockchain-Technologie hat die Grundidee, dass bei solchen zentralen Datenbanken dieses Risiko besteht, aber bei dezentralen Datenbanken möglicherweise nicht, weil da ganz viele Augen quasi darauf schauen, was mit diesen Daten passiert. Die Blockchain kopiert quasi den Inhalt einer Datenbank auf ganz, ganz viele unterschiedliche Rechner. Wir nennen sie Nodes. Das sind die teilnehmenden Rechner an so einer Blockchain und sorgt dafür, dass die Integrität und Sicherheit von solchen Daten durch bestimmte kryptografische Methoden, also IT-Programmierung, erhöht wird. Also eigentlich ist Blockchain vom Grundgedanken her ein Gewinn an Sicherheit. Was häufig aber in der Öffentlichkeit mit Blockchain und Unsicherheit verbunden wird, ist das, was wir im Prinzip an der Kursentwicklung von Bitcoin sehen. Das ist eine sehr starke Volatilität. Aber eine wichtige Erkenntnis ist auch zu sagen, dass Blockchain nicht Bitcoin ist. Also Bitcoin ist zwar der erste große erfolgreiche Anwendungsfall der Blockchain-Technologie weltweit und hat letztlich zum Durchbruch dieser Idee geführt und zur Entwicklung immer neuer Anwendungsfelder. Aber im Prinzip meinen Doktorandinnen und Doktoranden, sage ich immer, Bitcoin is so last season. Das ist im Prinzip der Türöffner gewesen. Wir sind aber heute schon viele, viele Jahre weiter und haben ganz neue Anwendungsfelder für Blockchain-Technologie, die wirklich vom Grundgedanken her gerade zur Erhöhung der Sicherheit von Daten da ist, nicht zur Reduzierung.
Ja, auch äußerst interessant. Gibt es schon in der EU eine Neuentwicklung, quasi mit der Blockchain-Technologie zu interagieren? Also es gibt ja, die haben zum Beispiel vor, eine neue eigene Währung rauszubringen, aber jetzt auch unabhängig von den Währungen an sich gibt es auch schon Ideen, diese Technologie an sich europaweit umzusetzen. Und wird da schon rechtlich was implementiert, etwas erneuert? Weil da muss man ja auch so ein bisschen diese Sichtweise vom Nationalstaat verändern, sage ich jetzt mal.
Ja, in der Tat. Also es gibt verschiedene Bestrebungen auf Seiten der Europäischen Union. Manche sind auch schon umgesetzt worden, beispielsweise im Bereich der Geldwäsche. Das ist natürlich ein Risiko bei dezentralen Netzwerken, die man viel schlechter kontrollieren kann als Staat. Zumindest wenn sie offen sind, wie etwa die Bitcoin-Blockchain, und daher jeder teilnehmen kann. Gibt es also schon seit ein paar Jahren eine Änderung der EU-Vorgaben zur Geldwäsche, die auch in Deutschland umgesetzt sind, sodass etwa diese Tauschbörsen, in denen Sie normales Geld, Fiat-Währungen, also Euro, Dollar und Co., umtauschen können in Bitcoin, Ether und anderen Kryptowährungen. An den Plätzen jedenfalls wird jetzt auch, Kraft EU-Rechts, das in den Mitgliedstaaten umzusetzen war, auf Geldwäscheverstöße beispielsweise geachtet. Das sind aber nur kleine erste Regelungen. Was jetzt größer in der Mache ist und derzeit sich im Gesetzgebungsverfahren in Brüssel befindet, ist die sogenannte Markets in Crypto Assets Verordnung, die MiCA. Und diese MiCA würde für zumindest, sagen wir mal, alles, was mit Krypto und Geld zu tun hat, also Anlagen, Zahlungsverkehr in Teilen auch, eine EU-weit einheitliche Regulierung schaffen. Das wird aber noch sehr groß diskutiert und ob da wirklich dieses Jahr schon ein Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens zu erwarten ist, das ist noch unklar. Das wäre jedenfalls mal ein wichtiger Teilbereich, diese MiCA-Verordnung. Das andere, was Sie angesprochen haben, das digitale Zentralbankgeld, das von der Europäischen Zentralbank ausgegeben werden könnte. Das ist ein zweiter Bereich, ein großer Bereich, und zwar auch ein politisch sehr sensibler Bereich auf EU-Ebene. Dieses digitale Zentralbankgeld ist jetzt seit Mitte letzten Jahres in der Prüfungsphase durch die Europäische Zentralbank. Die hat sich Mitte letzten Jahres dazu entschieden, 2 Jahre zu prüfen, ob und in welcher Form ein solches digitales Zentralbankgeld ausgegeben werden soll. Die Zeichen sind wahrscheinlich eher positiv, aber man weiß es nicht genau, wozu man sich nachher letztlich wirklich entscheidet, ob man das einführen will. Und eine Möglichkeit der Einführung wäre in der Tat auf Blockchain-Basis. Die Fragen, die hier noch offen sind, sind etwa die, wenn ich jetzt so einen digitalen Euro nutzen will, brauche ich dann ein Konto bei der EZB? Welche Rolle haben denn die Geschäftsbanken, die Deutsche Bank, die Commerzbank, die Société Générale, die Sparkassen und Volksbanken? Welche Rollen haben denn diese privaten Banken, wenn die EZB quasi selbst als Akteur in den Zahlungsverkehrsmarkt einsteigt? Und da sind die Modelle alle noch etwas strittig, aber da liegt sicherlich ein Problem. Also wie weit darf oder soll der Staat, sollen die Zentralbanken die privaten Anbieter im Zahlungsverkehr Konkurrenz machen? Und das würden sie durch einen solchen digitalen Euro, der aber, und das ist mein ganz kurz zusammengefasstes Fazit, an sich durchaus begrüßenswert wäre, schon deshalb, weil der Euroraum in einem globalen Wettbewerb steht, mit anderen globalen agierenden Währungsräumen. Und da sind die Chinesen besonders aktiv. Da gab es schon Pilotprojekte zum digitalen Renminbi. Und dementsprechend bin ich im Grunde nach dafür, dass die EZB hier mitmacht. Aber EZB-intern sind die Details noch strittig und auch offiziell ist die finale Entscheidung noch nicht gefallen.
Also es ist ein hochkomplexes Thema auf jeden Fall. Also abhängig von der Technologie, es geht hier auf jeden Fall nicht nur um die Währung an sich. Weil Sie jetzt auch China angesprochen haben, was ich so bei meiner Recherche herausgefunden habe, ist ja auch der Fakt, dass man zum Beispiel, also so in der westlichen Hemisphäre, sage ich jetzt mal, nicht mit chinesischen Währungen handeln kann. Gleichzeitig China ja immer größer und expansiver wird, nicht nur wirtschaftspolitisch, sondern auf allen Ebenen. Kann man da rechtlich überhaupt noch darauf eingehen? Oder ist das auch ein Vorteil für China, aufgrund dieser Dezentralität quasi zu Verwirrung zu sorgen, auch geopolitisch?
Also es ist sehr, sehr schwierig, in dem politischen System Chinas genau herauszufinden, warum eine bestimmte Regelung in Kraft gesetzt wird oder nicht. Von daher sind, selbst wenn man häufig nach China reist und sich mit diesen Fragen beschäftigt, wie ich das auch tue, ist es sehr schwierig, da eine belastbare Aussage zu treffen. Aber sicherlich die Blockchain-basierte Form eines digitalen chinesischen Zentralbankgeldes würde nicht den Ursprungsideen entsprechen, die wir etwa bei der Bitcoin-Blockchain sehen. Das würde sehr stark staatszentriert und staatskontrolliert ablaufen. Im Prinzip ist das schon eine gewisse Zurückholung des Zahlungsverkehrsmarktes unter staatliche Aufsicht oder sogar Durchführung. Im Moment ist der chinesische Zahlungsverkehr geprägt von zwei großen privaten Anbietern. Das ist einmal Alipay von Alibaba-Gruppe und zum anderen WeChat Pay. Das sind die zwei Hauptanwendungsfälle, wie Chinesinnen und Chinesen im Moment im Alltag zahlen. Also wie wenn bei uns etwa WhatsApp durch eine Zahlungsfunktion ergänzt werden würde und wir alle mit WhatsApp bezahlen würden. Das ist im Prinzip der Status quo, wie in China bezahlt wird. Und die Idee wahrscheinlich ist, dass die chinesische Regierung dieses Angebot quasi an sich ziehen will. Und zwar nicht, indem Alipay und WeChat Pay ausgeschaltet werden, formal, sondern indem man einfach Konkurrenz macht und ein eigenes Produkt auf den Markt bringt, das vielleicht sogar aus Benutzersicht sehr ähnlich funktioniert, aber den Stempel hat, quasi regierungsapproved. Das ist ein Modell, das zunächst zumindest mal eher China intern ausgerichtet sein dürfte, aber das man natürlich exportieren könnte, zumindest auch entlang der neuen Seidenstraße, die ja viele Länder dieser Welt erreicht. Und insofern hat das Produkt, das da wohl entwickelt wird und für das es Pilotprojekte gab, bisher ist der Start im großen Stil noch nicht gefallen, aber dieses Produkt, das zunächst China intern entwickelt wird, hat sicherlich die Öffnungsmöglichkeit, auch exportiert zu werden, etwa entlang der neuen Seitenstraße.
Ja, da bedanke ich mich auf jeden Fall für das Gespräch. Es war wirklich sehr lehrreich. Ich hatte auch noch ganz viele andere Fragen, aber das würde jetzt zu weit führen.
Ja, sehr gerne. Ich danke Ihnen.
Dankeschön. Ciao.
Ciao.